the very model of a mother made it kinder alive. Information, vegetable, animal, and mineral. I know the kings of England, and I quote the fights historical, from Marathon to Waterloo in order categorical. I'm very well acquainted too with matters mathematical. I understand equations both as simple and quadratical. About binomial theorem, I'm teeming with a lot of news. Lots of news. With many cheerful facts about the square of the hypotenuse.
With many cheerful facts about the square of the hypotenuse. With many cheerful facts about the square of the hypotenuse. With many cheerful facts about the square of the hypotenuse.
I'm very good at integral and differential calculus. I know the scientific names of beings and immaculous. In short, in matters vegetable, animal, and mineral, I am the very model of a modern vegetable.
In short, in matters vegetable, animal, and mineral, I am the very model of a modern vegetable.
I know our mythic history, King Arthur's answer, Caradox. I answer Harvard cross-checks, I have a pretty taste for paradox. I quote in elegiacs all the crimes of Heliogabalus. In conics, I can flaw peculiarities parabolous. I can tell undoubted Raphaels from Gerardals and Zophanies. I know the croaking chorus from the frogs of Aristophanes. Then I can hum a fugue of which I've heard the music's dinner for. Dinner for, dinner for. And whistle all the airs from that infernal nonsense pinafore.
And whistle all the airs from that infernal nonsense pinafore. And whistle all the airs from that infernal nonsense pinafore. And whistle all the airs from that infernal nonsense pinafore.
Then I can write a washing bill in Babylonic cuneiform and tell you every detail of corrected Gus's uniform. In short, in matters vegetable, animal, and mineral, I am the very model of a modern major general.
In short, in matters vegetable, animal, and mineral, he is the very model of a modern major general.
In fact, when I know what is meant by mammal on unraveling, when I can tell at sight a mouse or rifle from a javelin, with such affairs assorted and surprises I'm more wary at, and when I know precisely what is meant by commissariat, when I have learned what progress has been made in modern gallery, when I know more of tactics than a novice in a nunnery, in short, when I've a smattering of elemental strategy. Ooh, strategy. Strategy, betterty, retterty. I've got it. You say a better major general has never sanity.
You say a better major general has never sanity. You say a better major general has never sanity. You say a better major general has never sanity.
For my military knowledge, though I'm plucky and adventurous, has only dribbled down to the beginning of the century. But still in matters vegetable, animal, and mineral, I am the very model of a modern major general.
Still in matters vegetable, animal, and mineral, he is the very model of a modern major general.
Ja, hallo zu Liedkultur. Diesmal geht's um die leichte Muse, also ja, man hat es schon gehört. Gilbert und Sullivan, wer das ist, werden wir dann noch erklären. Ich sitze hier mit Stefan Buschmann. Hallo Stefan.
Ja, hallo Maha.
Und ja, Stefan ist der Experte für die leichte Muse.
Na, Experte würde ich nicht sagen, aber wir werden mal sehen.
Ja, also erstmal würde ich sagen, sag doch mal ein bisschen was über dich, Stefan, und dann über Gilbert und Sullivan.
Okay. Ja, ich bin Stefan, ich bin hier in Berlin so seit ein paar Jahren hier ja wohnhaft und so ein bisschen in der Nerdkultur unterwegs. Ansonsten promoviere ich im Moment in Informatik am Hasso-Plattner-Institut zum Thema Computergrafik und Visualisierung und ja, treibe mich gerne so in im chaotischen Umfeld umher.
Ja. Gut, und jetzt interessierst du dich aber für, aber ist gut, du interessierst dich für Gilbert und Sullivan, also da würde man natürlich zuerst fragen, wer sind Gilbert und Sullivan, vielleicht kannst du dazu erstmal was sagen, damit die Leute überhaupt wissen, worum es hier geht, und dann ja, möchte ich natürlich gerne wissen, wie du dazu kommst, denn das ist ja eigentlich auch ein bisschen was Untypisches.
Ja, zumindest für in Deutschland ist das eher untypisch.
Ja.
Also in Gilbert und Sullivan ja sind Komponisten beziehungsweise ein Komponist, nämlich Arthur Sullivan, und ein Librettist, ja Gilbert, die so Ende des 19. Jahrhunderts in England halt eine Reihe von Opern zusammengeschrieben haben. Also ja. Sullivan hat die Musik gemacht, und Gilbert hat ja den die in Texte geschrieben und letzten Endes auch ja die die Story sich ausgedacht. Ja, und das sind eigentlich Opern, die also zumindest so im britischen Umfeld doch recht bekannt sind. Kommt mir zumindest so vor. Also auch zum Beispiel so bei den in Konzerten, so Last Night of the Proms und sowas, hört man eigentlich immer mal wieder was davon. Und hier in Deutschland sind diese Opern eigentlich sehr, sehr unbekannt, was halt sehr schade ist, meiner Meinung nach.
Also vielleicht zu dem, ich glaube, das Wort Oper, ich meine, die heißen so, klar, aber man denkt bei Opern eigentlich an was anderes in Deutschland. Man denkt ja dann immer bei Opern an so, ja, nicht so leichte Kost, wie wir es hier haben, sondern meistens sind die ja hochdramatisch, sind Opern ja hochdramatisch und haben irgendwie so, ja, da sterben immer Leute und so. Und das ist ja hier, glaube ich, nicht bei den Stücken.
Ja, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also das ist schon mal ganz spannend, wenn man sich anschaut, wie diese Opern oder ja, oder eben auch nicht so genannt werden. Also da habe ich eigentlich schon sehr, sehr viel gelesen. Einerseits wird gesagt, das sind Opern, dann heißt es, es sind komische Opern, es wird teilweise auch als Operette bezeichnet. Und ich glaube, eigentlich ist das so eine Art eigene Kategorie, die die da aufgemacht haben. Was auf jeden Fall schon mal spannend ist, ist, dass es ja eine, oder dass es sich um Opern in englischer Sprache handelt. Also das ist ja auch was, was ihr zum Beispiel auch in Deutschland mit Opern in deutscher Sprache ja erstmal ein Riesenthema war. Ja, also Mozart musste sich das ja regelrecht erkämpfen, dass er da mit der Zauberflöte auch mal eine Oper auf Deutsch machen durfte. Ja, wo dann diskutiert wurde, irgendwie ist die deutsche Sprache nicht vielleicht zu primitiv. Ja, muss nicht eine Oper eigentlich auf Italienisch sein?
Und naja, primitiv war, glaube ich, gar nicht der Punkt. Also die Leute dachten, dass die Oper im Grunde, naja, dass sie irgendwie an die italienische Sprache gebunden ist, weil man in anderen Sprachen nicht singen kann. Also okay. Die Forschung Bel Canto, das ist der schöne Gesang, geht nur auf Italienisch. Da gibt es dann sogar Begründungen dafür, warum das nur auf Italienisch geht, weil eben da bestimmte, die Wörter enden fast alle auf Vokal. Es gibt halt im Standard-Italienischen so ein bisschen immer diese vollen Vokale, die halt, es gibt nicht dieses was wir auf Deutsch haben. Das kann man halt nicht singen, wurde gesagt. Also man kann halt eben nur singen, wenn man volle Vokale hat. Deshalb war für viele und ist für manche Italiener das heute absolut zwingend, dass man eben, dass das Opern eben auf Italienisch sein müssen. Fängt dann schon an bei französischen Opern. Ich meine, die ersten französischen die ersten Opern in Frankreich waren dann auch auf Italienisch. Und dann hat man irgendwann gesagt, wir machen das auf Französisch und hat dann auch tatsächlich Probleme gehabt, weil nämlich die französische Metrik auch ganz anders ist als die italienische. Das war dann schwierig, Opern auf Französisch auch zu komponieren oder zu texten, dass das passt zur Musik. Und ja, dann hat man es aber auch in allen anderen Sprachen versucht. Und das ging dann doch am Ende.
Genau.
Also inzwischen gibt es wahrscheinlich sogar, ich will nicht sagen, mehr Opern auf Französisch als auf Italienisch, aber es gibt viele.
Ja, also ich glaube auf jeden Fall in diesem, also ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob es noch so viele andere Opern in englischer Sprache gibt.
Es gibt auch die schweren Opern in englischer Sprache.
Ja.
Allerdings sind es oft so relativ moderne. Also Benjamin Britten zum Beispiel hat große Opern komponiert, also Peter Grimes und so. Das sind dann natürlich dann auch Opern in englischer Sprache. Aber es gibt natürlich dann noch ältere Vorbilder. Also ich meine auch schon Händel hat Oratorien in englischer Sprache verfasst, weil das nötig war, weil man das einfach in England wollte.
Ja,
also dass natürlich das die englische Sprache auch zum Singen taugt, war dann schon klar.
Ja, das denke ich doch.
Ja, also das ist klar. Na, ich denke, es ist schon ein, also Also Operette ist sicherlich nochmal was anderes, aber Oper mit komischen Inhalten ist, glaube ich, auch erst natürlich dann, also die sogenannte komische Oper, eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Ich meine, da gibt es ja auch Vorläufer, also zum Beispiel Jacques Offenbach in Frankreich. Das sind natürlich komische Opern und ich glaube, dass Jacques Offenbach auch Vorbild für Gilbert und Sullivan ist.
Ich glaube auch, also da stecke ich jetzt nicht so tief drin, aber der Sullivan war auch, soweit ich weiß, mit mehreren deutschen Komponisten bekannt und befreundet. Also er hat eine Zeit lang in Leipzig studiert ja, und hat dort ja einige Bekanntschaften gemacht und das kann ich mir gut vorstellen, dass da also auch so dieses Vorbild herkommt.
Ja, 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 ja. Ja, und ja gut, also Jacques Offenbach ist natürlich französischer Opern.
Okay, ja, stimmt.
Aber das war natürlich auch, also Jacques Offenbach hat natürlich auch über deutsche Stoffe Opern geschrieben, also Hoffmanns Erzählung zum Beispiel, was nun wieder nicht so eine lustige ist. Aber er hatte eben auch komische Opern gemacht und ich glaube, das Genre kam dann eben auf im 19. Jahrhundert und das wollten natürlich dann auch alle anderen. Also es gab ja dann komische Opern in Deutschland und eben auch in Großbritannien. Das war halt sehr in Mode, es war halt Unterhaltung und das kommt halt immer an. Ja. Ja, gut, also dann haben wir das. Also jetzt natürlich die Frage, wie du dazu gekommen bist, denn wie gesagt, es ist zunächst mal, wir werden später noch sehen, am Ende, dass es tatsächlich auch ein, dass es auch Nerd-Aspekte gibt. Aber zunächst mal will ich sagen, für jemanden, der sich so im Nerd-Umfeld bewegt, ist es doch eher ungewöhnlich, sich mit solchen ja, Opern und mit solcher Musik zu beschäftigen.
Ja, also lustigerweise bin ich eigentlich genauso über diese Nerd-Schiene da eigentlich rangekommen. Also ich habe zwar schon ja von klein auf eigentlich halt klassische Musik, auch klassische Opern gehört. Also gerade so Mozart, die Zauberflöte und so, damit bin ich mehr oder weniger aufgewachsen. Das fand ich immer sehr spannend, aber von Gilbert und Sullivan hatte ich tatsächlich noch nie irgendwas gehört. Und darauf aufmerksam geworden bin ich tatsächlich so über die Nerd-Aspekte, da gehen wir, denke ich, später nochmal ein bisschen drauf ein.
Ja.
Aber es gibt halt sehr, sehr viele Anspielungen, gerade so in Science-Fiction-Serien wie Star Trek oder Babylon 5. Und da habe ich das dann über die Jahre immer mal wieder gehört, auch diesen Namen und halt so kurze Ausschnitte von eben diesen Liedern. Und die kam mir irgendwie sehr, sehr seltsam vor. Also diese Art zu singen und diese Art der Lieder war mir irgendwie sehr, sehr neu. Ich fand sie aber sehr spannend und irgendwann, so vor wenigen Jahren auch erst, war dann für mich so der Punkt erreicht, dass ich das Gefühl hatte, okay, das scheint irgendwie so, eine, so ein größeres kulturelles Phänomen zu sein und da möchte ich jetzt einfach mal wissen, was das wirklich ist. Und habe mich dann so vor 2 Jahren auf einem London-Urlaub habe ich einfach mal geschaut, wird da zufällig gerade was aufgeführt und tatsächlich zufälligerweise wurde gerade der Mikado aufgeführt in London und dann habe ich einfach gesagt, gut, die Chance nutzt du jetzt.
Ja, klar.
Und hörst dir diese Oper jetzt mal ja live in London an und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann hinterher eigentlich wirklich angefangen habe, mich mehr damit zu beschäftigen und mir verschiedene Inszenierungen zum Beispiel auf DVD besorgt habe und dann auch so langsam in die anderen Opern reingehört habe. Aber das Ursprüngliche war tatsächlich so Anspielungen, wie gesagt, in Star Trek und ähnlichen Serien.
Ja gut, darauf kommen wir dann noch. ja, also klar, so kann man natürlich dazu kommen. Ich werde nachher auch meine persönlichen Erfahrungen mit Gilbert und Sullivan noch erläutern. Das machen wir aber erst zu einem späteren Punkt hier im Ablauf. Denn um das besser zu ja in den Griff zu bekommen, was um was es eigentlich geht, müssen wir uns einfach mal so eine Oper genauer anschauen. Du hast ja schon den Mikado erwähnt, weil du den ja auch dann in London gesehen hast.
Genau.
Da ist die Frage, was um was geht's in der Oper?
Ja, also der Mikado ist eigentlich somit das berühmteste Stück von Gilbert und Sullivan oder zumindest auch eins der meist aufgeführten. Mhm. Und ja, es handelt sich eigentlich um eine Parodie, die scheinbar sich mit Japan beschäftigt, aber im Grunde ist es auch mehr eine Parodie halt auf das England im 19. Mhm. Jahrhundert als wirklich auf Japan. Mhm. Also die Geschichte kurz zusammengefasst ist, dass der Mikado, das ist in dieser Oper der Name des Kaisers von Japan. Mhm. Das ist auch etwas, was sich so ein bisschen verselbstständigt hat, weil ich häufiger mal auch so in Animes und so dann plötzlich den Begriff Mikado höre, obwohl der, soweit ich weiß, aus Japan selber überhaupt nicht stammt, sondern der stammt wirklich von dieser Oper.
Also auf Japanisch heißt der Tenno.
Ja, genau, Tenno oder eben Shogun für die Zeit, wo es diese Militärherrschaft sozusagen gab. Ja, und also der Mikado hat ein Gesetz erlassen zum Schutze der Jugend, dass jeder, der in irgendeiner Weise flirtet, zum Tode verurteilt wird und einen Kopf kürzer gemacht wird. Mhm. Das ist sozusagen das Setting, in dem diese Oper spielt. Und daraus ergibt sich mehr oder weniger die Handlung, weil nämlich die Stadt, in der das spielt, das ist die Stadt Intitipu, die stellt dann halt fest, dass das mit diesem Gesetz irgendwie schwierig ist, weil man halt wahnsinnig viele Leute irgendwie hinrichten muss und das im Land, sage ich mal, nicht ganz so gut angenommen wird, aus verständlichen Gründen. Und diese Stadt ersinnt sich dann eine Möglichkeit, damit umzugehen, indem sie einfach den Nächsten, der hingerichtet werden soll, unter diesem Gesetz zum Lord High Executioner ernennt, mit der pragmatischen Idee, dass er ja nicht in der Lage ist, den Nächsten zu enthaupten, solange er sich nicht selber enthauptet hat, weil er ja selber als Nächstes auf der Liste steht. Und somit hat quasi diese Stadt also sehr pragmatisch es geschafft, dieses Gesetz zu umgehen, obwohl sie nach außen hin natürlich diesem Gesetz des Mikados vollkommen zustimmt und das natürlich überhaupt gar nicht in Frage stellt.
Ich habe mich gerade nochmal schlau gemacht. Also Mikado ist tatsächlich auch ein Titel für den, japanischen Kaiser. Also die Wikipedia schreibt, später kam der Titel Mikado, erlauchtes Tor hinzu, der sich eigentlich auf den kaiserlichen Palast bezog, das Tor, und damit indirekt auf den Kaiser verwies, analog zum Titel Hohe Pforte im Osmanischen Reich. Und ja, gut, also Mikado ist auch tatsächlich dann ein Titel für den Kaiser, also passt schon, nur dass es nicht der allgemeingebräuchliche ist. Gut, also haben wir das gelernt. Ja.
Ja, also das ist eigentlich so das Setting in dieser Oper. Und dann ist die eigentliche Geschichte, dass der Sohn des Mikado quasi vom Hofe geflohen ist und sich jetzt als fahrender Musiker verkleidet und sich dann in ein Mädchen verliebt, das leider genau diesen Lord High Executioner, nämlich Koko, der ein ehemaliger Schneider ist, heiraten soll. Also so eine typische Liebesgeschichte eigentlich. Und so in diesem Spannungsfeld spielt sich eigentlich diese Oper ab. Und was das Schöne ist an dieser Oper oder was ich daran so sehr mag, ist, dass es wirklich eine sehr, sehr böse Polizsatire ist. Also eben schon das, was ich gerade erzählt habe, dieses Gesetz und wie das dann dargestellt wird und wie eben diese pragmatische Lösung dieser Stadt aussieht, das wird halt alles sehr schön in Liedern vertont und das macht mir persönlich sehr viel Spaß, dazu zu hören.
Und das ist natürlich, ja klar, man kann sich sofort vorstellen, dass das natürlich dann eine Realsatire ist, weil halt eben auch in Großbritannien in der Zeit ja auch möglicherweise nicht so volksnah regiert wurde. Klar, ja, das ist leicht nachvollziehbar. Ja, wir haben, glaube ich, also du hast ja auch Musik mitgebracht, da können wir vielleicht kurz noch was dazu sagen, zu der Musik. Also das ist ja das erste Mal, dass wir hier auch Musik haben. Das geht normalerweise aus urheberrechtlichen Gründen nicht. Und hier geht's. Denn Gilbert und Sullivan sind lange tot, 1900 bzw. 1911 gestorben. Und es gibt Aufnahmen, die unter einer freien Lizenz stehen. Also wir haben jetzt unsere Aufnahmen von The Mikado aus dem Internetarchiv. Dort steht das Ganze unter CC-Lizenz. Ja, wobei das auch schwierig ist, denn also wir verlinken das natürlich auch, also genau diese Seite, damit man sich die Lizenz angucken kann und wer die Urheber sind, darum geht's ja immer. Gut, Gilbert und Sullivan haben wir schon erwähnt, aber es geht natürlich auch darum, wer die Musik gemacht hat. Da steht hier nur leider sehr wenig dazu. Also wir wissen, Isidore Godfrey ist der Conductor und das ist die Dua Lee Cart Opera Company oder Opera Company, Dua Lee Cart. Aber auch die Aufnahme ist schon sehr, sehr alt, zum Anfang des 20. Jahrhunderts, sodass wahrscheinlich da auch keine richtigen, also die haben das jedenfalls nicht unter die Lizenz gestellt, sondern der es hochgeladen hat. Und da ist auch die Frage, ob es überhaupt so eine Lizenz gibt oder ob das nicht sowieso schon alles gemeinfrei ist. Aber wir beachten die Lizenzbedingungen, erwähnen hier also, wer es von wem es ist und verlinken das entsprechend auch. Und da kann eigentlich uns nichts passieren. Also schauen wir mal. Also wie gesagt, Internet Archive, was ich sowieso empfehle. Ich unterstütze dir auch regelmäßig meine Spenden. Also da findet man solche tollen Sachen. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns jetzt noch was an aus dem Mikado, damit eben auch nochmal ein akustischer Eindruck da ist. Was hören wir?
Also wir hören jetzt das Lied Our Great Mikado Virtuous Man, was ziemlich am Anfang der Oper kommt und genau das beschreibt, was ich gerade schon erzählt habe, nämlich wie die Stadt sich eben diesen Clou überlegt, mit diesem Gesetz umzugehen. Mhm, und das in einer sehr lustigen Art und Weise. Und ich denke, da können wir jetzt einfach mal reinhören.
Ja, bitte.
Great Mikado, virtuous man, when he to rule our land began, resolved to try a plan whereby young men might best be steaded. So he decreed in words succinct that all who flirted, lured, or winked, unless on you be ally linked, should forthwith be beheaded, 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 should forthwith be beheaded. And I expect you'll all agree that he was right to so decree, and I am right and you are right and all is right as right can be.
And you are right and we are right and all is right as right as right can be.
And all is right as right can be, right as right can be. Turn the decree you'll understand, for sweet is made throughout the land, for young and old and shy and bold were equally affected. The youth who winked a roving eye or breathed a non-connubial sigh was thereupon condemned to die. He usually objected, 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 he usually objected. And you'll allow, as I expected, he was right to so object. And I am right, and you are right, and everything is quite correct.
And you are right, and we are right, and everything is quite correct.
And everything is quite correct. All is quite correct. And so we straight
let out on bail a convict from the county jail, whose head was next on some pretext condemned to be mown off, and made him headsman, for we said, who's next to be decapitated cannot cut off another's head until he's cut his own off, his own off, his own off, till he's cut his own off. And we are right, I think you'll say, to argue in this kind of way. And I am right, and you are right, and all is right, plurally.
You are right, and we are right, and all is right, plurally.
And I am right, and you are right, and all is right.
Tja.
Ja. Ja. Schön, oder?
Ja, das ist wirklich schön. Das ist, also interessant ist ja auch, dass also ich habe diese Oper nicht gesehen, aber ich habe eine andere gesehen, kommen wir dann gleich noch drauf. Und man erinnert sich nicht so genau an die Handlung. Also das Setting ist klar.
Ja.
Ne? Also hier auch das Setting, also mit diesem seltsamen Gesetz und dass das umgangen wird. Aber wer jetzt da wen und wie da die Liebesgeschichte genau ist.
Das ist auch vollkommen chaotisch eigentlich. Also ja. Das gehört eigentlich zu diesen Opern dazu, dass das alles so eine Pseudologik hat, die, wenn man sich einfach darauf einlässt, erstmal irgendwie so im Laufe der Oper logisch wirkt, aber wenn man sich etwas genauer ansieht, dann ist es eigentlich überhaupt nicht logisch, wie die Leute sich verhalten und wie das dann alles irgendwie zustande kommt.
Ja. Ja, ja, ich denke, das ist auch wirklich das, das Besondere, dass es halt dann doch am Ende alles total
irgendwie durcheinander.
Durcheinander ist. Ja, ja, ja,
genau.
Ich weiß gar nicht, also die Texte sind natürlich, klar, die sind geschrieben und ist eigentlich auch die ganze Handlung vorgegeben von den beiden oder nur die Liedtexte?
Nee, die Handlung ist ganz klar vorgegeben. Also das ist genau wie bei jeder anderen Oper eigentlich auch. Es ist ja eine feste Handlung und die Lieder sind sozusagen nur ja Zwischenstücke in dieser Handlung.
Mhm.
Ja, und dann ist natürlich, wie das eigentlich ja immer bei so Aufführungen ist, also da streiten sich dann natürlich die Geister, ob man das dann bitteschön immer genau so aufführen muss, wie die Autoren das ursprünglich mal gedacht haben, oder ob man sich da ein bisschen Freiheiten lassen kann. Ich denke, das ist bei anderen Opern genauso. Da wird natürlich viel gestritten und viel getan. Aber ursprünglich gab es sogar von der Gilbert und Sullivan ja, ein Company oder wie, ich glaube, die hieß eben genau diese Doyle Card, ja, ein Company, gab es, glaube ich, quasi Handlungsanweisungen, wie das auch bitteschön inszeniert werden sollte.
Mhm.
Und solange diese Company existiert hat, und die hat tatsächlich noch sehr lange existiert, ich glaube bis in die 1980er Jahre hinein, haben die sich da, glaube ich, auch sehr stark dran gehalten. Alle anderen natürlich, die das aufgeführt haben, werden das sicherlich auch mal sehr geändert haben, was ja auch eine schöne Sache an Inszenierungen ist.
Naja, die Sache ist ja die, wenn das so satirisch ist, wenn zumindest es so einen satirischen Rahmen gibt, dann funktioniert das natürlich mit der Satire auch immer nur, wenn man es gerade wieder anpasst.
Ne? Natürlich,
denn,
ja klar.
Wenn man halt das heute aufhört, so wie es damals war, also so richtig werktreu, dann ist ja möglicherweise der Witz auch weg, oder es ist weniger witzig, weil halt eben genau dieser Bezug.
Ja, das stimmt.
Dann nicht richtig da.
Ja. Also was dabei ganz spannend ist, ist, es gibt zumindest im Mikado so ein, zwei Lieder, im Wesentlichen ein Lied, was eigentlich immer so der Zeit angepasst wird.
Mhm.
Das ist eigentlich sehr spannend. Also das ist halt das nächste Lied, wo sich eben dieser neu ernannte Lord High Executioner überlegt, wer denn jetzt alles auf seiner Todesliste stehen könnte. Mhm. Ja, und das ist so ein Lied, was natürlich auch eine ursprüngliche Fassung hat, die aber traditionell eigentlich immer angepasst wird. Und zwar sowohl mit der Zeit, ja, also zum Beispiel in dieser Aufführung, die ich in London gesehen habe, da waren dann solche Anspielungen wie auf Little Justin Bieber zum Beispiel. Mhm. Oder es wurde erzählt, naja, die Leute, die im Konzert sitzen und ihr Handy nicht ausmachen, die sind auf dieser Liste natürlich auch drauf. Mhm. Also das ist eigentlich, das finde ich so eine ganz schöne Tradition, das halt sowohl der Zeit als auch natürlich so den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Mhm. Also es wird zum Beispiel dann gerne halt auch auf die Politik des Landes dann eingegangen in diesem Lied, ja, zu der Zeit, wo es gerade aufgeführt wird. Mhm. Und das ist eigentlich so eine ganz schöne Tradition.
Ja.
Und da gibt es natürlich sicherlich auch wieder die Puristen, die sagen, nein, das darf aber überhaupt nicht geändert werden und muss genau so aufgeführt werden, wie es ursprünglich mal war. Aber ich denke eigentlich, dass gerade das sehr schön ist, wenn man halt auch so Lieder hat, die sozusagen schon dafür mehr oder weniger gedacht sind, dass man sie auch anpasst. Und viele andere Lieder sind eigentlich so allgemein, dass sie, glaube ich, in fast jeder Zeit, in fast jedem Kontext relativ gleich bleiben, ne? Wenn es irgendwie um die Liebe geht und ähnliches. Da muss man, glaube ich, nicht so viel anpassen.
Klar. Ja. Also ich habe das jetzt nochmal gerade mir angeschaut mit der Operette. Es ist tatsächlich so, dass also in der Wikipedia läuft das auch unter Operette. Mhm. Naja, das Wort Operette gibt es halt auf Englisch nicht, deshalb sind das immer Operas und auf Deutsch wird dann halt unterschieden, was es ist. Und ich hatte immer geglaubt, dass mit Operette halt nur diese spezifisch deutsche Variante gemeint ist, denn auch bei Jacques Offenbach wird meistens gesagt, also meine ich zumindest, dass dann eher Oper gesagt wird, wo das schwierig ist, weil es halt bei Jacques Offenbach eben auch so Sachen gibt wie Hoffmanns Erzählungen, was nun nicht wirklich lustig ist. Aber vom Stil her ist es halt ähnlich. Also ob das nun, es ist halt schwierig, da so eine Abgrenzung zu machen.
Ja, und ich glaube auch mit dieser Kategorisierung, das ist sicherlich immer ein bisschen schwierig und was ich eigentlich ganz schön finde, ist also gerade im Englischen wird eigentlich meistens bei Gilbert und Sullivan einfach der Begriff Savoy Opern.
Ja, Savoy,
gebraucht und das heißt eigentlich, es ist im Prinzip so eine Art eigene Kategorie, was ich auch ganz schön finde, als jetzt irgendwie so auf Teufel komm raus zu versuchen, das jetzt abzugrenzen gegen Oper, Operette, ist immer ein bisschen schwierig.
Warum Savoy?
Weil das der Ort war, wo diese Opern ursprünglich aufgeführt wurden. Also dieser schon genannte Doylicard.
Ach, Doylicard, nicht. Also ich habe das Französisch ausgesprochen, weil der erste Teil des Namens Französisch.
Richtig.
Ist, aber der ist wahrscheinlich völlig.
Der ist in London geboren und in London gestorben. Also er hatte, glaube ich, französische Vorfahren oder war aber
wahrscheinlich,
Brite.
Wahrscheinlich im 11., 12. Jahrhundert.
Ich weiß es
das
nicht.
Das ist halt auch die seltsame Beschreibung. Also er heißt natürlich dann Doylicard. Ja, das
richtig.
Passt noch besser als Doyle. Doylicard. Entschuldigung, dass ich das so in das ungebildet, wie ich bin, auf dem Sektor. Habe ich das nicht gerade, also das Savoy Theater ist klar.
Genau, und also der hat der sozusagen hat, die beiden produziert, ja, und hat dann ein eigenes Theater, nämlich das Savoy Theater, dort gebaut, wo dann diese Opern im Wesentlichen aufgeführt wurden. Und mit dem Begriff ist das so ein bisschen schwierig, weil ursprünglich bezeichnete dieser Begriff Savoy-Opern sozusagen alle Opern, die in dem Haus aufgeführt wurden. Mhm. Und das waren schon noch ein paar mehr. Und inzwischen ist das eigentlich so ein Synonym geworden für halt die Gilbert und Sullivan-Opern.
Ja, klar. Also jetzt verstehe ich das auch. Also klar, Savoy-Oper wegen des Hauses, das war mir klar, wegen des Theaters. Und jetzt haben wir auch den Namen desjenigen. Und der war natürlich, nachdem ist das Orchester benannt, was dort natürlich auch gespielt hat.
Genau.
Und dann kommt daher eben auch.
Daraus entstand dann auch diese Company, die das eben über Jahrzehnte aufgeführt hat und die dann halt 1981, glaube ich, aufgelöst wurde und seitdem immer mal wieder neu gegründet wurde, aber wohl nicht mehr mit dem wirtschaftlichen Erfolg, wie es das damals hatte. Also das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass diese Opern zu der damaligen Zeit wirklich ein riesiger Erfolg waren, im englischsprachigen Raum, also in England, aber eben dann später auch in Amerika. Und also auch einfach ein sehr großer kommerzieller Erfolg waren.
Mhm. Ja. Gut, dann sind wir natürlich auch schon, wenn es ums Kommerzielle geht, können wir auch noch was über das Urheberrecht sagen. haben wir ja vorhin schon andeutungsweise. Wie sieht das denn aus mit dem Urheberrecht?
Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Also darüber weiß ich jetzt so furchtbar viel auch nicht, aber es scheint so, dass diese Gilbert and Sullivan Opern eben zu der Zeit, so um 1900, die stellen eigentlich auch so eine Art Meilenstein dar, was so die Urheberrechtsprobleme angeht. Also zu der Zeit war es so, dass in Amerika die Rechtsprechung so war, dass sie das Urheberrecht aus anderen Ländern offenbar noch nicht anerkannt hatten.
Mhm.
Und das stellte für Gilbert und Sullivan ein sehr, sehr großes Problem dar, weil eben, wie gesagt, diese Opern ein sehr, sehr großer Erfolg waren. Und das heißt, sie haben sie in Großbritannien uraufgeführt. Und dann sind quasi über Nacht in Amerika eine Reihe von Ensembles so aus dem Boden geschossen, die dann eben in Amerika diese Stücke aufgeführt haben. Das war natürlich eben für die Autoren nicht so schön. Und die haben dann sehr viele Tricks versucht, das irgendwie zu verhindern. Also sie haben sowohl versucht, das eben auf juristischem Wege zu klären, was wohl immer wieder gescheitert ist vor den amerikanischen Gerichten. Und dann haben sie später auch noch versucht, zum Beispiel Opern gleich mal in New York uraufzuführen und nicht mehr in London. Das war auf jeden Fall mit einer Oper der Fall.
Mhm.
Das hat ihnen aber letzten Endes auch nicht so richtig viel geholfen. Also das hat dann zumindest dazu geführt, dass ihre eigene Truppe halt dort sozusagen den Anfangserfolg verbuchen konnte, was natürlich schon mal gut war. Aber sie konnten damit nicht verhindern, dass andere dann in Amerika einfach ihre Stücke aufgeführt haben.
Hm.
Und dann haben sie später noch andere Dinge versucht, zum Beispiel, dass dann Musik von Sullivan zurückgehalten wurde, die Noten nicht veröffentlicht wurden, was dann aber teilweise auch nur dazu geführt hat, dass sich dann ein amerikanischer Komponist hingesetzt hat und einfach die Stücke nochmal neu vertont hat. Also da gab es wohl sehr, sehr interessante Auswüchse von diesem frühen Urheberrechtskampf.
Ja, das ist ja klar. Das Urheberrecht war immer auf Länder bezogen und galt dann unter Umständen in anderen Ländern nicht.
Ja.
Da haben sich natürlich viele dran gesund gestoßen.
Aber
auch
natürlich.
In Preußen ist ja bekannt, es gibt ja bis heute einen Schulbuchverlag, den es schon damals gab, nämlich Jörg Schwestermann. Der hat eben damals eben auch, das habe ich selber mal erlebt, weil ich da mal ein Buch in der Hand hatte, eben einfach, man kann nicht mal sagen, dass es illegal war. Er hat einfach Sachen aus dem Ausland dann übernommen, weil eben das Urheberrecht in Preußen nicht galt, was in Frankreich galt. Und dann konnte man das eben entsprechend nachdrucken. Es war nicht mal ein Raubdruck. Interessant ist, dass genau diese Leute da heute, also natürlich nicht die, sondern deren Nachfolger, die wissen halt, wie es geht. Und sind natürlich jetzt scharf drauf, dass es da internationale Vereinbarungen gibt, damit das nicht passiert, beziehungsweise das Internet muss natürlich entsprechend überwacht werden. Das ist allen Dingen ihr großes Anliegen.
Ja, ja, und eben, dass wir alle keine offenen Systeme mehr verwenden dürfen, weil das ja letztlich die Konsequenz ist. Wenn ich irgendwie DRM durchsetzen will, dann muss ich es irgendwie, ja, dann muss ich letzten Endes in den Computer eingreifen und das hat natürlich viele Implikationen für uns alle und ja, ja, ist deswegen sehr, sehr schwierig.
Ja, naja, das war ja eigentlich, ja, genau. Also das mit den Urheberrechtsproblemen ist ja eigentlich eine alte Geschichte bei Opern. Also ich erinnere mich, dass zum Beispiel das Problem bei Verdi war, dass er beim Komponieren das natürlich ausprobiert hat, immer da zu Hause am Klavier. Hm. Jetzt ist in Italien heiß und da macht man schon mal das Fenster auf. Und da haben eben...
Das heißt, zu dem Zeitpunkt war er wahrscheinlich schon sehr bekannt ansonsten.
Oder? Ja, die Nachbarn haben es eben gehört und haben natürlich dann auch gleich die Melodien schon singen können. In Italien gibt es ja viele musikalische Leute und dann wurde das schon von den Kindern auf den Straßen gepfiffen, als die Oper noch gar nicht im Opernhaus war. Und das, ja, man muss sich eben vorstellen, dass diese Leute einfach auch unheimlich beliebt waren. Also bei Gilbert und Sullivan, das war eben seinerzeit das, was heute vielleicht irgendwelche Popmusik ist.
Ja.
Und das galt natürlich für Verdi in Italien auch. Das war dann einfach schon Schlager in gewisser Weise, bevor es rauskam. Und all die Leute haben natürlich dann auch versucht, mit dem Urheberrecht dann irgendwie das auch noch, also sich dagegen, gegen diese Nutzung zu wehren. Man weiß das ja auch von Richard Wagner, also gerade auch die Familie hat dann, nachdem Wagner ja schon tot war, also sehr, war sehr dahinterher eben, dass das Urheberrecht eben im Grunde das Verwertungsrecht an der Stelle ja bei ihnen bleibt. Sie waren ja nicht Urheber, sondern der als Tote. Also das war wohl eine drängende Frage und haben sich ja dann auch zum Teil durchgesetzt. Ja, aber wir haben das große Glück, dass jetzt eben das Urheberrecht auch für diese Werke verstrichen ist und wir da hier eben auch mal reinhören können. Das finde ich wirklich sehr angenehm. Das ist wirklich ein besonderer Fall, denn so lange gibt es noch keine Tonaufnahmen.
Ja, also richtig.
Tonaufnahmen gingen ja erst Anfang des 20. Jahrhunderts los. Und da ist halt schwierig, man muss dann eben tatsächlich auch Komponisten haben und Librettisten, die erstens lange genug tot sind und zweitens muss man Einspielungen haben, die sehr alt sind.
Ja.
Und die haben wir mal den seltenen Fall.
Ja.
Wo die sich sehr gut anhören, muss ich echt sagen.
Also das finde ich auch. Also das ist jetzt eine Aufnahme von 1936 und wurde offenbar wirklich von alten Schallplatten digitalisiert.
Mhm.
Und dafür hört sich das wirklich sehr, sehr gut
an. Ja, das hört sich richtig, als wäre es gerade erst aufgenommen worden. Obwohl der Gesangsstil.
Der ist anders.
Der ist ein bisschen anders, als man es vielleicht heute machen würde.
Ja, das kommt mir auch so vor.
Ja. Also, ich meine, du hast es ja gesehen in London, da haben die wahrscheinlich doch anders gesungen.
Ja, ja, sie haben anders gesungen. Die Aufnahmen, die ich ansonsten von der Oper habe, die sind so aus den 80er, 90er Jahren, da hört man auch, dass der Singstil anders ist. Was mir auch in London aufgefallen ist, ist, also es gibt ja schon so einen gewissen anderen Singstil zwischen Opern und zum Beispiel, also zwischen Opern und Musicals.
Ja.
Und mir ist aufgefallen, dass gerade diese Gilbert und Sullivan Opern sehr häufig eben auch von Musical-Sängern gesungen werden und dann eben sehr leicht auch inzwischen so einen Musical-Stil bekommen, den ich persönlich nicht so mag, aber ja, so ist
das. Ich habe ja auch eine Oper gesehen in Berlin, Gilbert und Sullivan, da kommen wir ja noch drauf, aber da habe ich das auch beobachtet. Das ist sehr, es kam mir sehr Musical-mäßig.
Ja.
Und zwar unter anderem, weil die Sänger mit Mikrofon gesungen haben. Die hatten alle so ein Mikrofon ins Gesicht geklebt. Und das ist auch etwas, gibt es zum Teil auch bei Opern, aber eigentlich so die echten Opernsänger machen das doch ohne Mikrofon und das klingt dann schon anders. Also ich glaube schon, dass das dann wirklich ein Unterschied ist.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja.
Ja, wollen wir uns noch das zweite Stück vom Mikado
anhören? Ja, hören wir uns noch was vom Mikado an. Das ist ja ganz auflockernd, dass wir zwischendurch hier auch immer ein bisschen Musik haben. Da kann man auch mal Pause machen vom Reden und vielleicht auch für die Hörer. Ich bin ja auf das Feedback sagt hier auch einer gerade. Man hört unsere Handys, oh Gott, da muss ich dran arbeiten. Ja.
Also mein Handy ist auf Flugmodus geschaltet. Ich hoffe, das mach
das
hört
auch
man nicht.
Immer. Und diesmal habe ich es vergessen. Ich bin schuld. Wo ich das immer sonst, wegen der Aufregung vorher. So, hier sollte man aber kein Handy mehr haben. Sagt ja auch jemand, Opern haben in der Regel kein Mikro, Musicals schon. Opernsänger müssen auch lauter singen als Musicalsänger. Ja, das hängt damit zusammen. Genau. Ja, schön. Gut, dann würde ich sagen, nächstes Beispiel.
Okay.
Und
Ja, jetzt habe ich hier das Stück As Someday It May Happen oder auch genannt I've Got a Little List. Genau das, was ich vorhin erwähnte, wo der Coco jetzt also eine Liste möglicher Todeskandidaten besingt.
Ja, dann lass hören.
As someday it may happen that a victim must be found, I've got a little list of society offenders who might well be underground and who never would be missed, who never would be missed. There's the pestilential nuisances who write for autographs, all people who have flabby hands and irritating laughs, all children who are up in dates and floor you with a flat, all people who in shaking hands shake hands with you like that, and all third persons who on spoiling tete-a-tetes insist, they'd none of them be missed. They'd none of them be missed.
He's got them on the list. He's got them on the list. And they'd none of them be missed. They'd none of them be missed.
There's the nigger serenader and the others of his race and the piano organist. I've got him on the list. And the people who eat peppermint and puff it in your face. They never would be missed. They never would be missed. Then the idiot who praises with enthusiastic tone all centuries but this and every country but his own. And the lady from the provinces who dresses like a guy and who doesn't think she dances but would rather like to try. And that singular anomaly, the prohibitionist. I don't think he'd be missed. I'm sure he'd not be missed.
He's got him on the list. He's got him on the list. And I don't think he'll be missed. I'm sure he'll not be missed.
And that nice Iprius nuisance who just now is rather ripe, the judicial humorist, I've got him on the list. All funny fellows, comic men and clowns of private life, they'd none of them be missed. They'd none of them be missed. And apologetic statesmen of a compromising kind, such as whatchamacallhim, thingamibob, and likewise, never mind. And tut-tut-tut, and what's his name? And also, you know who? The task of filling up the blanks I'd rather leave to you, but it really doesn't matter whom you put upon the list, for they'd none of them be missed, they'd none of them be missed.
You may put them on the list, you may put them on the list, and they'd none of them be missed, they'd none of them be missed.
Ja, ja, lustig.
Genau, also das ist genau dieses Stück, was halt gerne mal angepasst wird so an die lokalen Gegebenheiten und an die Zeit und gerne mal auf irgendwie politische Skandale hingewiesen wird. Und das ist, denke ich, auch sehr nett.
Ja, gut, dann sind wir natürlich gleich, da können wir gleich zur nächsten Oper gehen, denn da habe ich das selber auch erlebt. Eine weitere berühmte Oper heißt Die Piraten von Penzance. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen.
Ich glaube schon.
Das ist so ein kleiner Ort irgendwo in Südengland. Das ist alleine schon witzig. Und das habe ich selber gesehen in Berlin. Dort wird das nämlich an der Neuköllner Oper. Das ist so ein alternatives Theater, heißt eine Oper. die machen normalerweise keine Opern. Da wurde das aufgeführt und 2009, da war ich gerade frisch bei den Piraten und mir gedacht, da schaue ich mir jetzt mal die Oper Die Piraten an. Da waren die Piraten, also diese politischen Piraten, noch so unbekannt, dass die nicht vorkamen. Aber sonst war diese Oper eben auch an die Zeit angepasst. nämlich es ging um Berlin und Konflikte in Berlin, also insbesondere die verschiedenen Kulturen, die aufeinanderstoßen in Berlin. Also die reichen Leute in Wilmersdorf, glaube ich, Zehlendorf oder Wilmersdorf, ich glaube Wilmersdorf war es, und eben die Leute aus der hausbesetzten Szene. Es war also auch nicht ganz aktuell, sondern mehr so, das waren halt die Piraten, die mit der hausbesetzten Szene. Und von daher, das war halt, leider fand ich im zweiten Teil, das kann man dann ein bisschen negativ auslegen, war es mir zu gezwungen. Mhm. Da wurde zu viel verändert, um das passend zu machen. Mhm. Das hätte man sich vielleicht sparen können, aber dass man das eben nach Berlin verlegt, gut, kann man machen.
Ja, klar.
Ja, und was auch verändert wurde, das ist mir jetzt erst aufgefallen, nachdem du das erwähnt hast, es ist tatsächlich das Orchester verändert worden, also es war kein Symphonieorchester, wie wir es hier haben, sondern die hatten tatsächlich so ein Musik eingespielt mit einem ganz modernen Orchester. Das passte auch nicht zum Musical. Es war ein Keyboard und ich glaube, es war nur Keyboard und Schlagzeug.
Okay.
Also das war ein bisschen sonderbar auch. obwohl ich das jetzt nicht, also es war ein ganz kleines Orchester und im Wesentlichen bestand das aus dem Keyboard. Mhm. Und die Sänger waren eigentlich Musical-Sänger und die haben es auch wie ein Musical gesungen, also mit Mikrofonen und auch so ein bisschen schlecht gesungen, also wie man das vielleicht im Musical macht. Also es waren, glaube ich, nicht mal richtige Musical-Sänger, sondern ich glaube, das waren Schauspieler, die auch ein bisschen singen können.
Okay.
Ich meine schon, ich habe mir das Programm auf, das habe ich ja noch irgendwo, angeschaut und da war immer von der Schauspielkarriere die Rede, also waren wohl eher Schauspieler als Sänger.
Naja gut, ich meine, für ein kleineres Haus ist das ja trotzdem dann ja eine sehr schöne Sache, sowas mal, also sich quasi dieses Themas oder dieses Stückes anzunehmen.
Ja, ja. Ach, das kam auch an beim Publikum. Ja. Also sie haben ein bisschen viel Dramaturgie gemacht. Sie haben mal rumgespritzt mit Wasser und man musste sich da in der ersten, sie haben da auch so Folie verteilt irgendwie, die man sich da überlegen konnte. Aber ich glaube, es kam gut an.
Okay.
Also es war natürlich jetzt auch nicht das Zehlendorfer Publikum, sondern auch so ein Neuköllner Publikum, also gemischt mit Hang zum Alternativen.
Ja.
Aber ja, kann man machen. War, glaube ich, auch recht erfolgreich. Also das lief eine ganze Zeit in Berlin.
Also was ich ja recht schwierig finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe prinzipiell so Schwierigkeiten mit so Übersetzungen. Und gerade das, also was ja doch halt sehr britisch ist, also das dann... Es
war aber alles übersetzt.
Ja.
Der Text war angepasst.
Okay.
Das mit der Anpassung war halt mir auch ein bisschen zu viel.
Ja.
Also klar, man baut aktuelle Gags ein, aber das ist sehr,
das ist klar,
sehr viel angepasst auf Berlin. Aber die Übersetzung war, glaube ich, nicht mal eine neue Übersetzung. Das war, glaube ich, sogar eine alte Übersetzung, an der sie gearbeitet haben. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber es gibt offensichtlich alte Übersetzungen davon.
Ja. Ja, ich meine, wenn sie gut gemacht ist, aber ich muss sagen, also ich kann es mir immer sehr schwer vorstellen. Ich meine, es gibt ja jetzt auch so diese Tendenz, dass zum Beispiel viele Rock- und Pop-Bands jetzt inzwischen so Musicals haben und weil es bei Musicals offenbar einfach so Brauch ist, dass die immer übersetzt werden, dann sind halt auch diese ganzen Stücke irgendwie auf Deutsch übersetzt. Mhm. Ja, also dann hat man halt plötzlich irgendwie Queen Bohemian Rhapsody auf Deutsch und das finde ich schwer zu ertragen.
Das ist in der Tat schwer zu ertragen. Nee, oh, so schlimm ist das, wusste ich gar nicht. Verfolgt die Musical-Szene nicht so?
Ich auch nicht. Ich habe es nur immer mal wieder im Fernsehen gesehen.
Aber die Operettenszene ist auch eine, die sehr auf Deutsch ausgerichtet ist. Also in Berlin gibt es ja so viele Opernhäuser, gibt es ja die Komische Oper, die ja spezialisiert auf sowas, die müssten eigentlich auch Gilbert und Sullivan
Das wäre schön, wenn sie es mal machen würden, aber ich habe leider Da noch nichts gesehen.
Und deren, ich sage jetzt mal Alleinstellungsmerkmal, obwohl das eigentlich das falsche Wort ist, ist tatsächlich, dass sie auf Deutsch, dass die Stücke, die sind alle auf Deutsch sind. Und es sind dann eben auch Übersetzungen. Mhm. Ich habe irgendeine russische Oper, so eine Kinderoper mal, also eine Kinderoper, also ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, gesehen, ist noch ganz bekannt. Trotzdem weiß ich nicht mehr, wie sie hieß. Die war dann auch in deutscher Sprache. Mhm. Ja, und da muss ich sagen, also das hätte ich auch mit Russisch. Ich meine, vor allen Dingen das Publikum, was da war, hätte es auch in Russisch ertragen. So viele Kinder waren nicht da und es war überwiegend Publikum aus, also es wirkte so, wie dass es sein, dass sehr viele Leute mit DDR-Vergangenheit im Publikum, ältere, also alte, es war ein unheimlich altes Publikum. Das Publikum war komplett überaltert. Aha. In der komischen Oper. Da waren irgendwie, ich kam mir irgendwie vor, als wäre ich da der Jüngste. Also gefühlt war ich der Jüngste. Wie gesagt, Kinder waren nicht da, war auch eine Abendaufführung. Und dieses Publikum, was da war, die hatten alle in der Schule Russisch. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, dann.
Also wenn sie nicht so alt waren, dass sie in der Schule vor der DDR waren, das kann natürlich auch sein. Ansonsten hatten die alle Russisch und da hätte man das wirklich auf Russisch machen können.
Ja.
Aber ja, das ist halt das Alleinstellungsmerkmal der komischen Oper. Und dann, klar, wenn die Gilbert und Sullivan machen, machen die das auch auf Deutsch. Mhm. Ja. In diesem Fall war es ja die Neuköllner Oper. Ja, also die Piraten. Bei den Piraten geht's halt, du kennst sie, glaube ich, nicht so gut.
Ich kenne sie nicht. Ich habe sie leider noch nicht gesehen.
Also ist auch so ein wirres Stück. Ich weiß auch nicht mehr genau. Es gibt auch eine Liebesgeschichte. Die ist total wirr. Also alles ist wirr irgendwie. Es geht, glaube ich, irgendwie, ich kann es auch gleich nochmal aus der Wikipedia raussuchen, aber es geht irgendwie darum, dass dieser junge Nachwuchspirat, der gerade jetzt bei den Piraten aufgenommen wird, weil er gerade volljährig geworden ist, ich glaube 21 oder so, man wurde ja später volljährig früher. Also der ist irgendwie verwechselt worden.
Ah ja.
Und gehört gar nicht zu der Piratenfamilie, sondern zu dieser reichen Zehlendorfer Familie oder Wilmersdorfer Familie.
Das ist auch häufig in diesen Opern so.
Irgendwie so eine Verwirrungsgeschichte. Und verliebt er sich dann also auch in ein Mädchen, das ist aber eigentlich seine Schwester oder irgendwie so eine Geschichte. Und ich muss es halt in der Wikipedia nochmal nachlesen. Aber völlig, also diese Liebesgeschichte und die Konstellation ist klar, es gibt auf der einen Seite die Piraten, auf der anderen Seite die Bürger, das kann man halt gut übertragen, Hausbesetzern und Wohnungseigentümern oder Villeneigentümern in diesem Fall. Das passt. Das ist das Setting, also ähnlich wie bei Mikado. Es gibt ein Setting und dann gibt es eine völlig wirre Geschichte mit Liebesbeziehungen und so, die natürlich dann am Ende auch irgendwie zusammenkommen, obwohl, wenn das die Schwester ist, geht es auch nicht. Also das ist, jetzt müsste ich lesen und leider sehe ich gerade die Handlungsbeschreibung. Selbst in der deutschen Wikipedia ist ewig lang, das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht. Müssen die Leute selber lesen. Aber es ist halt total verwirrend, wie das dann da durcheinander geht. Und Ach ja, genau. Das war noch die Geschichte. Es kommt dann raus, dass er gar nicht 21 Jahre alt ist. Weil er nämlich in einem Schaltjahr geboren ist.
Oh nein.
Und dann zählt natürlich nur jedes Vierteljahr. Und dann ist er, und damit ist er dann irgendwie erst 5¼ und ist deshalb nicht, konnte deshalb nicht auf bei den Piraten aufgenommen werden, weil er noch nicht volljährig ist.
Ja,
und das kommt ihm dann hinterher zugute. Auch da muss man einfach drauf kommen.
Ja.
Das ist so ähnlich wie das mit der Liste und dem Henker, der sich erst selber den Kopf abnehmen muss, bevor er das machen kann. Obwohl, das fiel mir vorhin auch noch ein, das ist eigentlich eine ganz dumme Idee, denn im 19. Jahrhundert gab es ja schon Guillotinen. Da kann man sich, glaube ich, auch selber köpfen. Allerdings kann man dann keine anderen mehr köpfen.
Naja, es sollte ja nicht im 19. Jahrhundert spielen,
sondern
es sollte ja quasi im, alten Japan spielen. Also insofern passt das schon. Aber im Laufe der Story merkt man auch eigentlich, dass das keinen Sinn ergibt. Weil dann wird halt dann kommt halt quasi ein Brief vom Mikado, der sagt, okay, da ist jetzt seit einem Jahr niemand mehr hingerichtet worden, das kann doch wohl nicht sein, jetzt leg doch mal los, und dann ändert sich das plötzlich alles. Ja, das heißt, dann wird, dann merkt man eigentlich, dass diese Strategie überhaupt nicht aufgeht. Also das ist, wie gesagt, schon so eine Eigenart von diesen Stories von Gilbert, dass die so eine Pseudologik haben, die nicht wirklich logisch ist und die sich auch im Laufe der Geschichte immer wieder selber eigentlich ad absurdum führt. Ja, und das ist gerade bei Mikado auch sehr, sehr stark, dass eigentlich immer quasi eine Lösung gefunden wird, die dann wieder das nächste riesengroße Problem irgendwie macht. Ja, und zum Schluss löst sich alles irgendwie in Wohlgefallen auf, aber eigentlich auch nur, weil keiner mehr nachfragt. Ja, nicht deswegen, weil es wirklich logisch irgendwie gelöst wäre.
Ja, ja, genau. Also wie gesagt, hier ist es auch bei den Piraten, das ist auch total irre. Also wie gesagt, diese Geschichte. Genau, und das Problem ist halt, dass er natürlich seine Pflicht ist, diese Lehrzeit, also bis zum 21. Lebensjahr, eben, da muss er bei den Piraten bleiben. Und er muss unbedingt diese Pflicht erfüllen. Muss ich aufwarten, Moment mal. Das sind doch Piraten. Ja. Also, ja. Genau, mit der Pflicht. Das ist, da fallen mir jetzt, also ich könnte es auch nochmal inszenieren mit Bezug auf die politischen Piraten.
Ja, das wäre doch.
Da fallen mir doch sehr interessante Parallelen ein. Ja. Wo wir gerade beim Singen sind und bei diesen, dass das von Schauspielern gesungen wurde, ist es nicht auch so, dass diese Opern tatsächlich auch in Großbritannien von Laien oft auch aufgeführt wurden?
Wurden und auch immer noch werden.
Ja,
also dazu kann man vielleicht noch mal erwähnen, es gibt das International Gilbert and Sullivan Festival. Das findet jedes Jahr in Großbritannien statt. Da müsste ich jetzt mal kurz hier in meine eigenen Aufzeichnungen schauen. Ich hatte mir das aufgeschrieben. Die haben, glaube ich, letztes Jahr einmal den Ort gewechselt. Ja, genau. Also bis von 1994 bis 2013 hat das Ganze jährlich stattgefunden in Buxton und ist jetzt 2014 nach Harrogate umgezogen. Und was ich daran eigentlich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass da eben genau diese Laienaufführungen auch einen sehr, sehr großen Stellenwert einnehmen. Also das heißt, es werden wirklich Laienaufführungen quasi eingeladen und die davon wird dann quasi hinterher ein Gewinner auch ausgewählt. Ja, und zusätzlich gibt es noch professionelle Aufführungen. Ja, also ich war jetzt selber leider noch nicht da. Ich hoffe, dass ich das irgendwann noch mal schaffe.
Ja.
Aber das scheint wirklich so, dass eben diese Laienaufführungen auch wirklich einen sehr, sehr großen Stellenwert einnehmen. Und das finde ich sehr schön, dass das eben nicht nur so verbissen irgendwie gehandhabt wird, dass nur die Professionellen das bitteschön aufführen sollen und das dann auch richtig aufführen sollen oder so, ja, sondern dass da wirklich so eine Kultur ist, dass da wirklich auch so Wettbewerbe stattfinden.
Ja, naja, die Laientheaterkultur ist ja sowieso in Großbritannien sehr ausgeprägt. Also das wird da ja viel gemacht, im Gegensatz zu Deutschland, wo das nicht so verbreitet ist. Aber das wird da viel gemacht und dann natürlich auch auf hohem Niveau.
Ja.
Ja. Ich habe noch nicht meine ganze Geschichte, meine ganze Piratengeschichte erzählt, dass ich dies in Berlin gesehen habe, ist nämlich erst mein zweiter Kontakt mit dem Stück. Ich habe das Stück auch schon mal von Laienschauspielern, also nein, ich habe es nicht gesehen, aber ich bin damit in Berührung gekommen. Und zwar gibt es eine Esperanto-Fassung davon. Und also heißt dann La Piratoi de Penzanzo. Und diese ist auf einem Esperanto-Kongress, auf dem ich mal war, auch zur Aufführung gelangt. Ich habe es nur nicht gesehen.
Schade.
Ja. Also wie gesagt, es gibt die Version auf Esperanto. Auch ich glaube, wenn man danach sucht, wird man da vielleicht sogar bei YouTube fündig, beziehungsweise den Text kriegt man auf jeden Fall auf Esperanto. Mhm. Über die einschlägigen Kanäle. Also wie gesagt, das ist, also da habe ich auch schon mal von Gilbert und Sullivan gehört. Und das allererste Mal habe ich tatsächlich von Gilbert und Sullivan gehört, ohne die beiden, also nein, ich habe nicht von, das habe ich falsch gesagt. Die Musik von Gilbert und Sullivan habe ich schon mitbekommen während meiner Schulzeit. Also weil ich mich ja da auch sehr für Englisch interessiert habe und auch für britische Kultur. Ich war Mitglied da auch in meiner Schulzeit bei so einem englischen Gesprächskreis, was man halt so macht. Und da habe ich auch von der Musik was mitbekommen. Es gab damals, wir hatten ja da einen britischen Sender. So alt bin ich schon. Deutschland auch besetzt. Und also BFBS, British Forces Broadcasting Service, und die brachten auch Musik, und da hörte ich dann Gilbert Sullivan.
Ja, dachte, das ist schön. Genau. Also ich habe da leider schon
gefallen, ohne ja, dass ich da genau wusste, was es war.
Ja, klar. Ja, das ist wirklich sehr schön. Also ich habe da leider im Englischunterricht überhaupt nichts von gehört. Und
im Englischunterricht selber nicht. Ja. Englischunterricht selber nicht. Das kam da nicht vor, aber es kam halt so im Umfeld vor. Also
ja.
Wie gesagt, englischer Unterrichtskreis und eben englisches Radio.
Ja.
Die brachten das halt.
Ja, das ist klar. Also im britischen Umfeld scheint das wirklich auch sehr, sehr bekannt zu sein. Also das ist einfach wirklich so, britische Kultur, und da sind sie auch stolz drauf, und das finde ich auch sehr nett. Also
ja. Ja, also wie gesagt, das gab's. Und da hatte ich also auch Kontakt eben mit dieser Musik. Und dann eben später, dank Esperanto, habe ich dann mehr von Gilbert und Sullivan gehört, also auch über die über den Librettisten und den Komponisten. Und dass es da beliebte Werke gibt, wie diese Piraten. Und schließlich habe ich dann sogar dieses Stück gesehen. Ja. Und jetzt sitzen wir hier.
Ja.
Haben wir noch was aus den Piraten?
Wir haben noch das Lied I Am a Pirate King. Das könnten wir noch einspielen. Ja,
dann werden wir das noch zu Gehör bringen.
And die under the brave black flag I fly, then play a sanctimonious part with a pirate head and a pirate heart. Away to the cheating world go you, where pirates all are well to do, but I'll be true to the song I sing and live and die a pirate king. For I am a pirate king. It is a glorious thing to be a pirate king. For I am a pirate king.
Oh, I'm a pirate king.
And it is a glorious thing to be a pirate king.
It is for love of the pirate king. For love of the pirate king.
When I sally forth to seek my prey, I help myself in a royal way. I sink a few more ships, it's true, than a well-bred monarch ought to do.
many a king on a first-class throne. If he wants to call his round his own, must manage somehow to get no more dirty work than ever I do. For I am a pirate king, and it is a glorious thing to be a pirate king. For I am a pirate king. And it is a glorious thing to be a pirate king.
It is, for I'm the pirate king,
for I'm the pirate.
Ja, also das war der Piratenkönig, genau, aus den Piraten von Penzance. Ja, uraufgeführt 1879. Und der Untertitel ist an Entirely Original Comic Opera. Das ist deshalb witzig, das ist an sich nicht witzig, aber die haben dann immer solche Untertitel gemacht, die eben auch, also zum Beispiel der Mikado, an Entirely New and Original Japanese Opera.
Ja, das ist, glaube ich, auch bei jeder Oper wieder leicht anders. Und
ja, ja. Und Rudigore, da heißt der Untertitel, an Entirely Original Supernatural Opera.
Ja, richtig.
Mhm. Ja, welche Opern gibt es halt noch? Das ist halt die Frage.
Ja, also.
Da kennst du dich jetzt besser aus als ich. Also ich.
Ja, allerdings so richtig viele kenne ich auch nicht. Also insgesamt sind es, glaube ich, 13 Opern.
Mhm.
Eigentlich sind es 14, allerdings ist von der allerersten, die 1871 aufgeführt wurde, die Partitur nicht erhalten. Das heißt also, die gab es mal, die gibt es jetzt nicht mehr. Ja, und ansonsten, also ja, wollen wir es mal der Reihe nach durchgehen? Oder?
Ja.
Also da haben wir eine sehr kurze Oper, glaube ich, Trial by Jury.
Mhm.
Eine Oper in nur einem Akt, und ja, damit hat das Ganze eigentlich angefangen. Und die war, glaube ich,
Dramatic Cantata.
Genau. Und die war, glaube ich, ein sehr großer Erfolg und hat dann eigentlich dazu geführt, dass eben auch der Doyle-Card aufmerksam wurde und dann die beiden auch später versucht hat, ja, wieder zusammenzubringen und ja, eben, wie gesagt, dieses Theater gebaut hat und die beiden produziert hat. Ja, dann gibt es The Sorcerer, uraufgeführt 1877, noch in der Opera Comique. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen.
Ja, Opera Comique, genau.
Okay. Dann gibt es.
Also allerdings in London, dann wird das natürlich irgendwie Englisch, dann mit englischem Akzent wahrscheinlich.
Vielleicht, ja, genau. Ja, dann gibt es die Oper HMS Pinafore, aufgeführt 1878 in London. Daraus sind eigentlich.
An entirely original nautical comic.
Richtig, in zwei Akten. Daraus ist zumindest ein Stück, glaube ich, auch sehr bekannt. Jetzt muss ich mal kurz. A British Tar, genau. Das ist auch etwas, was häufig mal so in Fernsehserien aufgegriffen wird oder ähnliches.
Ja, da kommen wir ja gleich noch
drauf. Genau. Dann die schon erwähnten Piraten von Penzance. Und da, das hatten wir auch schon erwähnt, ist das Besondere, dass diese Oper tatsächlich in New York uraufgeführt wurde, eben wie gesagt aus diesen Copyright-Erwägungen. Als nächstes kam Patience, 1881 in London.
Tiny New and Original Aesthetic Opera.
Das ist wirklich schön, diese Untertitel. Ja, dann haben wir Iolanthe, die habe ich auch noch überhaupt nicht gesehen, da weiß ich gar nichts von. Fairy Opera, aufgeführt 1882.
Also entweder Iolanthe oder Iolanthe, aber wahrscheinlich Iolanthe.
Wahrscheinlich, ja.
Mhm.
Ja, dann kommt Princess Ida, 1884 in London. Und jetzt auch schon im Savoy-Theater. Da sehe ich gerade, das war schon also die erste im Savoy-Theater, uraufgeführte Oper war
Jolanthi.
Jolanthi. Dann kommt.
Also Untertitel haben wir vergessen. Also
Princess
Ida, Respectful Operatic Perversion. Perversion mit Bindestrich Perversion of Tennyson's Princess. Gut, was immer Tennyson's Princess ist.
Aha. Kenn ich auch nicht.
Alfred Tennyson, Baron Tennyson. Aha. Ein Dichter, ein britischer Dichter, der offensichtlich ein romantisches Gedicht mit dem Titel The Princess geschrieben hat. Und das ist, hat er gar nicht. Okay, also er hat Gedichte geschrieben. The Lady of Shalott zum Beispiel. Also romantische Dichtung. Und vielleicht gibt es von ihm eins, was tatsächlich The Princess heißt. Auf jeden Fall macht man sich über ihn lustig und das mit der Perversion ist natürlich auch interessant und respectful Perversion. Ja, ja, jetzt kommt die Entirely New Original Japanese Opera, der Mikado.
Genau.
Gesprochen haben.
1885 aufgeführt. Ja. Und da scheint es auch wohl so eine Art erstes Verwürfnis eigentlich zwischen Gilbert und Sullivan gegeben zu haben. Mhm. Das wird in dem Film Topsy Turvy thematisiert.
Mhm.
Dass der Komponist Sullivan eigentlich unzufrieden war mit den immer gleichen, wie er fand, Stücken oder immer die gleiche Art halt an Story und etwas Niveauvolleres haben wollte und deswegen die nächste oder das nächste Skript erstmal abgelehnt hat und dann kam der Librettist halt mit einer völlig neuen Story, nämlich dem Mikado, was eben wesentlich stärker als vorher eine politische Satire ist.
Mhm.
Also ich glaube, da ist so ein kleiner Bruch zumindest zu sehen.
Mhm.
Ja, ja, danach kam dann, das weiß ich wieder nicht genau, wie man es ausspricht, Radigore.
Na, das ist wahrscheinlich, ja, Radigore kann man wahrscheinlich sagen, aber es ist natürlich italienisch, oder soll italienisch
sein. Radigore, ja, okay.
Obwohl das auch wieder in Cornwall spielt, das ist irgendwie komisch, er spielt immer alles in Cornwall.
Ja.
Ah, also der ist der, es geht um Sir Roderick Murgatroyd. Und der ist Baronet von Radigore, also Radigore.
Okay.
Ja, Radigore. Sagen wir Radigore.
Hm. Naja, gut. Ja, dann kommt The Yeoman of the Guard, 1888.
Mhm.
Die habe ich auch gesehen. Die ist sehr spannend, weil sie doch musikalisch so ein bisschen anders ist. Also das war dann eben schon die Zeit, wo Sullivan auch versucht hat, sich musikalisch weiterzuentwickeln und mehr so in Richtung der großen Oper auch gehen wollte. Also ein großer Unterschied ist zum Beispiel, dass die Ouvertüre bei allen Opern vorher quasi so ein Potpourri aus allen Liedern aus dieser Oper waren. Und das ist erstmals bei Yeoman of the Guard nicht mehr der Fall, sondern da ist es wirklich ein eigenständiges Stück.
Mhm. Mhm. Ja, und hier ist der Untertitel jetzt ganz seltsam, also naja, ganz originell. A New and Original Opera.
Ja,
einfach nur.
Gut.
Aber die witzigen Untertitel kehren dann, ja, es ist nicht mehr so. Ne?
Ja, jetzt wiederholt es sich eigentlich so ein bisschen. Ne? Ja, jetzt haben wir noch drei Opern, jetzt haben wir noch The Gondoliers.
Ja.
Ja, also.
Entirely Original Comic Opera.
Genau. Ja, das ist auch wieder so eine typische Verwechslungsstory, wo halt zwei Gondolieri offenbar irgendwie versteckte Prinzen sind und dann vielleicht später doch nicht. Und ja,
also ja,
wieder so in der Richtung. Ja, dann kommt noch Utopia Limited, 1893 in London.
An Original Comic Opera.
Und The Grand Duke, 1896 in London.
Comic Opera.
Genau.
Ja. Ja. Gut. Dann haben wir das eigentlich ganz gut abgearbeitet. Und wie gesagt, die Handlung ist halt immer so mit Verwechslung und Durcheinander und Liebesgeschichte eben in der Regel. Und es gibt eben manchmal so komische Grundsituationen, die halt, ja, gut, dann haben wir es ja eigentlich soweit. Und
glaube auch.
Dann hast du schon erwähnt, es gibt einen Film über Gilbert und Sullivan, Topsy-Turvy. Mhm. Genau, das könnte ich eigentlich auch direkt mal verlinken. Ja, und dann sind wir eigentlich schon praktisch bei der Populärkultur.
Ja, würde ich auch sagen. Also erstmal ist es ganz spannend, da kannst du vielleicht auch mehr zu sagen. Ich weiß es nicht, wie das genau ist. Man kann in der Wikipedia nachlesen, dass es so einige Begriffe gibt, die mehr oder weniger aus diesen Opern eigentlich so die Sprache beeinflusst haben. Wobei das da natürlich immer so ein bisschen schwierig ist, wirklich festzustellen, gab es das jetzt vorher schon oder nicht. Aber ein berühmtes Beispiel ist dieser Ausspruch, to let the punishment fit the crime.
Mhm.
Da behauptet zumindest die Wikipedia, dass ja zumindest diese genaue Phrase im Prinzip auf eben den Mikado zurückzuführen ist, den ja, Sachverhalt selber und ähnliche Begriffe gab es natürlich auch vorher schon.
Mhm. Naja, die Idee ist ein
die ist sehr, sehr alt, ja, natürlich.
Ja. Ja.
Genau. Ja, aber das ist eigentlich auch nochmal ein sehr schönes Lied, was ich empfehlen kann, dass man sich das nochmal anhört, weil das auch sehr, sehr ja, böse und ja, ironisch ist aus dem Mikado.
Mhm.
Ja, dann das habe ich persönlich außerhalb von dieser Oper auch noch nicht gehört, aber da gibt es noch eine sehr, sehr witzige Figur und die heißt Pooh Bah. Und das ist quasi ein Adelsmann, der dargestellt wird als absolut korrupter Mensch, der einfach nur ja halt überall sich bestechen lässt und letzten Endes immer all das macht, was ihm irgendwie den größten Vorteil bringt.
Mhm.
Und ja, in der Geschichte vom Mikado wird es halt so dargestellt, dass jetzt, wo eben dieser ehemalige Schneider, also zum Lord High Executioner, was der oberste Rang in einer Stadt ist, gemacht wurde, sind alle wichtigen Herren der Stadt zurückgetreten, weil sie es nicht ertragen konnten, unter einem ehemaligen Schneider zu ja, zu arbeiten.
Mhm.
Und nur Pooh Bah hat es dann also auf sich genommen, all diese Ämter ja in Personalunion zu übernehmen und selbstverständlich auch all deren Gehälter.
Ah, ja.
Das wird dann sehr schön auch in der Oper immer wieder erwähnt. Ja, und dieser Name Pooh Bah hat sich wohl auch so ein bisschen verselbstständigt. Aber wie gesagt, das kennt man vielleicht dann auch eher im ja, englischsprachigen Raum. Also ich habe das vorher so noch nicht gehört.
Ja, da gibt ja noch andere Redensarten, die Wikipedia hat. Short, sharp, shock.
Mhm.
Gut, ja. Und what never, well hardly ever. Das, ja. Man halt das nie zurücknimmt, das so kaum jemals.
Mm.
Ja, wenn es doch eingetreten ist, so ein bisschen wie nein, doch, oh.
Ja, genau.
Also erstmal sagt nein, doch, oh. Ja, genau.
Ja, und dann habe ich mir mal so ein paar Stellen rausgesucht, wo ich persönlich auch, wie gesagt, so in der Popkultur einfach darauf gestoßen bin. Das ist jetzt überhaupt nicht vollständig, weil da würden wir natürlich nicht fertig werden. Also unter anderem ist es mir halt zweimal in Star Trek begegnet.
Mhm.
Einmal gibt es in dem Film Star Trek 9, Der Aufstand.
Mhm.
Da gibt es diese Szene, wo Data ja offenbar verrückt geworden ist und dann man dann halt versucht, ihn wieder einzufangen. Und um das zu tun, singen singen in Captain Picard und Worf eben genau dieses Stück British Tar, weil Data das gerade geprobt hat und damit versuchen sie ihn sozusagen abzulenken. Und ja, das ist eigentlich so, wo auch Gilbert und Sullivan wirklich namentlich erwähnt werden, Worf dann gefragt wird, kennen Sie Gilbert und Sullivan? Und er meint, nein, die neuen Crewmitglieder wurden mir noch nicht vorgestellt. Also das ist eigentlich so das erste Mal, wo ich ja dem halt begegnet bin. Dann gibt es in Star Trek TNG in der Folge Disaster ebenfalls noch eine kleine Einspielung, wo Geordi LaForge den Major General singen soll. Ja, das kann man auch ganz schön in der Memory Alpha nachlesen. Da gibt es einen eigenen Eintrag unter Wiki Gilbert and Sullivan, wo genau diese Vorkommnisse aufgezählt sind. Ja, und dann das Zweite, wo es mir dann begegnet ist, war in Babylon 5 in der vierten Staffel. Da gibt es am Ende einer Folge so eine Szene, wo der Marcus Cole wo sie zu zweit in einem Raumschiff sitzen und halt nichts zu tun haben und er fängt dann an, den Major General zu singen. Und das ist, glaube ich, im Abspann mehr oder weniger vollständig und eine sehr witzige Szene.
Babylon 5, ja, Atonement. Ja.
Genau. Ja, dann gibt es natürlich in der 80er-Jahre-Serie Magnum mehrere Stellen, wo das auftritt. Also in der Folge 80, die dann auch gleich heißt, Let the Punishment Fit the Crime, führt der Jonathan Higgins natürlich als guter Brite halt den Mikado auf. Also da sind sehr viele Anspielungen darauf. Und dann gibt es noch einige kleinere, zum Beispiel in der Muppet Show gibt es eine sehr schöne Aufführung von dem Lied On a Tree by a River, wo Sam the Eagle als Birdie sozusagen diesen Song singen soll. Ja, und dann gibt es noch sehr, sehr viel mehr, aber das können wir, glaube ich,
naja, ich habe jetzt gerade, es gibt einen extra Wikipedia-Artikel, Cultural Influence of Gilbert and Sullivan, natürlich in der Enhanced Version der Wikipedia. Und das ist schon interessant. Also diese Liste ist quasi endlos. Ja. Also es ist offensichtlich wirklich sehr
das hat einen großen Einfluss, ja.
Sehr große Rolle gespielt.
Und was man auch merkt, ist aber, dass es eigentlich sehr wenige Songs sind, die da aufgegriffen werden. Also gerade eben aus den Piraten dieser Major General Song, mit dem wir ja hier auch den Podcast gestartet haben, der wird, glaube ich, sehr, sehr häufig halt in irgendeiner Weise referenziert oder verwurstet oder verändert.
Woran mag das liegen? Ja gut, weil das eines der bekanntesten Stücke ist natürlich.
Ja, und das ist auch ein sehr besonderes Stück. Ne? Also so in der Art, wie es gesungen ist, das ist ja fast auch schon so ein, fast wenig gesungen und mehr gesprochen ist und so. Also ich glaube, das Stück sticht schon hervor und deswegen ist klar, dass es halt auch häufig hergenommen wird.
Ja, klar. Ja.
Ja, damit habe ich meine Liste hier so durch.
Ja, ich meine eigentlich auch.
Okay.
Also, gut, also man sieht, es hat einen unheimlichen Einfluss gehabt und es hat natürlich einen Einfluss gehabt eben letztlich auch auf die Nerdkultur, deshalb passt es auch hier wunderbar hin. Natürlich vor allen Dingen in der englischen Sprache, das ist halt sehr an die Sprache gebunden und aber hat sich dann auch eben so richtig wie so ein Meme da verbreitet.
Ja, genau.
Ja, dann würde ich sagen, danke ich dir erstmal für deine Ausführungen.
Sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, wir machen zum Schluss einfach noch ein Stück, nämlich aus Mikado. Ne?
Hast du noch eins dabei? Genau, ich habe noch ein Stück aus dem Mikado, das heißt Das heißt A More Humane Mikado. Mhm. Und das ist quasi eins von zwei Liedern, glaube ich, überhaupt, wo der Mikado selber singt. Mhm. Und ist auch wieder bitter böse. Also er
erläutert es vorher. Wir machen das dann zum Ausklang, dann können wir dann danach nichts mehr erklären.
Also er stellt sich da eigentlich selber da eben als ja a more humane Mikado, also als wahrer Menschenfreund, um dann darin abzudriften, also die bösesten Arten und Weisen, die Leute halt zu bestrafen, aufzuzählen. Mhm. Und genau aus diesem Lied kommt eben auch dieser Ausspruch, to let the punishment fit the crime.
Was natürlich dann gar nicht das bedeutet, was es sagt.
Richtig, ja klar.
Das ist mir dann auch, jetzt als wir darüber gesprochen haben, ist mir zwischendurch aufgegangen. Also das Prinzip ist zwar natürlich uralt, also es muss natürlich immer, da gibt es auch bestimmt, müsste ich jetzt raussuchen, irgendeinen lateinischen Rechtsgrundsatz, der das aussagt, weil das genau. Ja wichtig ist, aber es ist halt hier komplett ironisch
gemacht. Ja, natürlich und auch wieder vollkommen übertrieben eben.
Okay. Naja, es zeigt eben, dass halt Herrscher möglicherweise an das Maß verlieren. Ne? Und genau. Deshalb braucht man ja eben auch Menschenrechte, um den Staat da entsprechend abzuwehren.
Ja.
Ja, dann hören wir uns das an und verabschieden uns schon vorher.
Jawohl.
Also danke nochmal. Und dann starten wir die Musik.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Mikado never did in Japan exist. To nobody's second I'm certain to reckon the true philanthropist. It is my very humane endeavor to make to some extent each evil ever a running river of harmless merriment. My object all sublime I shall achieve in time. Let the punishment fit the crime, the punishment fit the crime, and make it fit on a pen, unwittingly represent a source of innocent merriment, of innocent merriment. Although the dull society sinners who chatter and bleat and bore are sent to hear sermons from mystical Germans who preach from 10 to 4, the avatar tenor whose vocal vigor is all desire to shirk shall during off hours exhibit his powers to Madame Tussaud's waxwork. The lady who dyes a chemical yellow or stains her grey hair puce or pinches her finger is black like a nigger with permanent walnut juice. The idiot who in railway carriages scribbles on window panes, we only suffer to ride on a buffer in parliamentary trains. My object all sublime I shall achieve in time. To let the punishment fit the crime, the punishment fit the crime, and make it to the pen, unwillingly represent a sort of innocent merriment, of innocent merriment.
The object all sublime we will achieve in time.
Tiding quack who wearies with tales of countless cures, his teeth by vernacular shall all be extracted by qualified amateurs. The music hall singer of tens or series of matches and fugues and ups, by buck interwoven with spore and Beethoven and classical Monday pops. The billiard sharp whom anyone catches, his wounds extremely hard, he's made to dwell in a dungeon cell on a stump that's always barred, and there he plays extravagant matches in pitless finger stalls on a plough and flow with a twisted tube and elliptical.
to goes sublime, I shall achieve in time. To let the punishment hit the crime, the punishment hit the crime, and make it to the pen, and willingly represent a source of innocent merriment, of innocent.